herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast- und Vodcast-Episode zu den Auswirkungen des Data Act in der Praxis. Mein Name ist Martin Schirmbacher, ich bin Fachanwalt für IT-Recht bei Herting Rechtsanwälte in Berlin. Mein Data Act Co-Host ist wie immer Hubertus von Rönne, Strategie- und Digitalisierungsberater bei Upgrade Partners. Hallo, wie in jeder Woche inzwischen. Hallo, lieber Hubertus.
Ja, hallo, lieber Martin. Freue mich auf die neue Folge.
Und auch heute haben wir wieder einen Gast dazugeschaltet, ohne den die Aufnahme gar keinen richtigen Sinn machen würde. Zugeschaltet ist uns nämlich Maximilian Herrmann. Herr Herrmann ist Anwaltskollege und Syndikusrechtsanwalt bei dem großen Energieversorger ENBW und dort zuständig für Kunden und Daten und für digitale Geschäftsmodelle. Und deshalb genau der Richtige, wenn es darum geht, über eben solche Geschäftsmodelle zu sprechen, die der Data Act womöglich erst ermöglicht. Hallo, zunächst, lieber Herr Herrmann.
Hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Prima. ENBW heißt ja offensichtlich Energie Baden-Württemberg. In Ihrer Fußzeile steht Köln. Sie sitzen auch in Köln oder wie ist das?
Das ist korrekt. Und kleine Korrektur, das heißt NBW. Das ist NBW. Wirklich ein Schwanker, ist wichtig. Ich sitze in Köln tatsächlich. Wir haben unseren Konzernsitz in Karlsruhe und in Stuttgart. Also sind ein Unternehmen mit baden-württembergischen Wurzeln sozusagen. Wir haben aber auch eine Tochter, ein Tochterunternehmen, die Yellow Strom GmbH mit Sitz in Köln und Geschäft, was wir auch machen, insbesondere in der Erzeugung, findet dann auch zum Beispiel in Hamburg statt, also quer über Deutschland verteilt bis hin im europäischen Ausland. Sprich, es ist gar nicht so unüblich, dass man einen NBW-Kollegen außerhalb Baden-Württembergs trifft.
Darauf kam es mir an, deutlich zu machen, dass die NBW nicht nur in Stuttgart sitzt, sondern auch sozusagen bundesweit tätig ist. Ja, wir wollen heute wieder sprechen über den Data Act. Wer nochmal ganz kurz innehalten muss und wissen möchte, worum es da nochmal geht, mag in die vergangenen Folgen reinhören. Auf unserer Website gibt es ganz viel Material dazu. In den Shownotes ist das alles verlinkt. Der kann da sich ein bisschen bedienen. Wir werden aber sicherlich, wenn es darum geht, zu erfragen, was Sie, Herr Herrmann, mit dem Data Act zu tun haben, auch dran vorbeikommen und schauen, welche Sachen der Data Act denn alles so hergibt. Ja, fangen wir doch mal damit an. Wo hat denn die NBW, Berührungspunkte zum Data Act?
Man muss ja schon sagen, Stand jetzt eigentlich nicht, ne? Geht ja eigentlich erst im September los, so richtig. Sprich, da finden die Regeln Anwendung. Und wir haben immer dort Berührungspunkte mit dem Data Act und werden sie haben, wo wir selbst Anbieter vernetzter Produkte sind, wo wir Dateninhaber sind, aber auch wo wir Nutzer vernetzter Produkte sind, also sprich irgendwelche Produkte bei uns im Rahmen unserer Leistung im Einsatz haben, im Rahmen derer Nutzung einfach Daten erzeugt werden. Und das sind nicht wenige. Und wenn ich das so ausführe, wird, glaube ich, auch immer ganz gut deutlich, dass der Data Act uns mit seinen beiden Seiten trifft. Einmal mit den Anforderungen, die man als Anbieter erfüllen muss, aber auch als Nutzer die Chancenseite, die mitkommt, die dann quer auf unserer Wertschöpfungskette tatsächlich Anwendung findet.
Also das klingt super spannend. Dateninhaber und Nutzer zugleich, was genau das heißen kann, das gucken wir uns wahrscheinlich gleich nochmal an. Können Sie vielleicht nochmal unseren Zuhörern kurz einen Umriss geben, welchen Bereichen denn die NBW so tätig ist und dann den Link zu diesen beiden Begriffen Dateninhaber, Nutzer bringen? Welche Geschäftsbereiche gibt es denn da?
Ja klar, die NBW ist mit einer der großen Energieversorger, mit einer der letzten voll integrierten großen Energieversorger. Voll integriert heißt immer, wir sind auf allen Ebenen der Wertschöpfung in der Energiewirtschaft aktiv. Sprich, wir produzieren Strom, wir transportieren ihn, wir handeln ihn, wir bringen ihn zum Kunden über die Vertriebe. Heißt, wir betreiben Kraftwerke, wir betreiben Netze. Wir haben Endkundenprodukte im B2C-Bereich, im B2B-Bereich auch und natürlich an der Strombörse sind wir auch aktiv und handeln. Und insbesondere im Erzeugungsbereich geht es natürlich um große Maschinen, die man irgendwo im Einsatz hat, um das wirklich auf der Highfly-Ebene mal zu beschreiben. Sprich, wenn wir beispielsweise unsere großen Windparks in die Nordsee bauen, dann kommen da große Windräder zum Einsatz, die wir nicht selbst produzieren. Die erwerben wir auch in den verschiedensten Konstellationen. Aber Stand der Technik ist nun mal, dass diese Maschinen, Turbinen am Ende auch natürlich mit Sensorik vernetzt sind, verbaut sind und im Rahmen des Betriebes dann natürlich Daten entstehen, anfallen, die genutzt werden wollen, so würde ich es mal beschreiben. Weitere Beispiele finden sich, wenn man sich andere Wertschöpfungszweige bei uns anguckt. Wir sind in der E-Mobilität aktiv als eines der Unternehmen, was die Schnellladeinfrastruktur ausbaut. Wenn man dann so eine Ladesäule irgendwo hinstellt, dann findet die natürlich ihren Zweck darin, dass da irgendwie ein Elektroauto mal angeschlossen wird und geladen wird. Und ich glaube, diese Fahrzeuge sind ganz tolle, smarte Gadgets heutzutage, die auch die verschiedensten Daten erzeugen im Rahmen ihrer Nutzung. Und so kriegt man, glaube ich, langsam ein Gefühl dafür, wie wir an den verschiedenen Stellen, in denen wir unterwegs sind, verschiedene Türen öffnen können, um uns mit dem schönen Thema Data Act beschäftigen zu dürfen.
Sehr schön. Da haben Sie jetzt im Prinzip schon beide Cases so ein bisschen erwähnt. Über die Windenergie haben wir schon gesprochen mit dem Michael Tegmeier in der ersten unserer kleinen Data Act Folgen. Aber bleiben wir mal da. Das ist ja spannend, weil wenn ich richtig verstehe, sind Sie ja dort Dateninhaber, ne? Also nicht Dateninhaber, sondern Nutzer, weil Sie an dem Windpark oder Daten, die bei dem Betrieb des Windparks in der Nordsee anfallen, jetzt auf einmal ab 12.09. vielleicht schon jetzt, aber jedenfalls ab dann ein Recht auf alle Daten bekommen, die dort anfallen und an den Hersteller gefunkt werden. Wie ist es, wenn Sie auf diesen Bereich schauen? Passiert da derzeit schon was mit diesen Daten? Landen die bei Ihnen? Landen die bei den Herstellern? Was können Sie da teilen? Gibt es da Einblicke? Wie geht es da derzeit zu?
Die Branche generell beginnt nicht erst, seitdem der Data Act diskutiert wurde, sich darüber Gedanken zu machen, wie Daten zwischen Nutzer, Betreiber, Dateninhaber, also als all diese Begriffe noch nicht irgendwie auf regulatorischer Ebene gab, aufgeteilt werden können, beziehungsweise genutzt werden können. Es ist auch kein Geheimnis, wenn man sagt, selbstverständlich hat derjenige, der auf den Daten sitzt, also der Dateninhaber ist, in der Vergangenheit schon im Prinzip die Taktung vorgeben können, wohin diese Daten fließen. Das hat technische Gründe, weil damit die Daten fließen, braucht es Schnittstellen, die müssen eingerichtet werden. Das heißt, es braucht platt ausgedrückt IT-Infrastruktur, die den Datenfluss ermöglicht. Und wenn ich jetzt Anbieter vernetzter Produkte bin, ist jetzt mein erstes Ansinnen nicht, mir Aufwand zu erzeugen, damit mein Kunde vielleicht an Daten kommt, die ich ja selbst auch zu Zwecken verwenden kann, möchte, sei es Monitoring, Wartung und, was ich als Zusatzservice dann wieder monetarisieren kann. Und ich glaube, aus der Beschreibung, da kann man schon so ein bisschen raushören, dass es da durchaus immer mal Spannung gab und auch Meinungsverschiedenheiten, wie denn Daten eigentlich zugänglich gemacht werden sollen, platt ausgedrückt, wem sie gehören. Das kann man, glaube ich, so ganz gut umschreiben. Und diese Diskussionen wurden schon immer geführt, seit es die Produkte gibt. Das sind dann immer klassische Situationen, die man mit Sicherheit auch aus der anwaltlichen Beratung kennt. Es geht irgendwann um Verträge, die vielleicht die Leistung an sich im Bauch haben. Und dann wird ab und an mal mit ausgelotet, wie ist es denn mit den Daten? Und da versucht man sich zu einigen. Und oh Wunder, das ist auch kein Geheimnis, da einigte man sich nicht so oft in der Vergangenheit, weil man schlicht und ergreifend sagen muss, das sind technologisch bedingte Abhängigkeitsverhältnisse, die dann einfach da manifestiert sind. Und wir sehen jetzt, und so langsam würde ich sagen, läuft man sich so ein bisschen warm. Also Ende letzten Jahres würde ich behaupten, war das ein Randthema, wirklich noch ein Randthema. Da haben sich ein paar Spezialisten dann mit beschäftigt. Und heute sehen wir, dass diese, ich sage jetzt mal, die Erstsensibilisierung im Hinblick auf die Chancen, die dieses Gesetz auch mit sich bringt, die Business Units wachgerüttelt hat, also Ingenieure, Data Scientisten und, die dem Geschäftsfeld unterwegs sind, haben das verstanden, nehmen das gerne auf und fangen jetzt an, mit uns Diskussionen darüber zu führen. Wie geht man denn eigentlich damit um? Und in der Branche sieht man auch, die Dynamik ist noch nicht hochgefahren. Oh Wunder, wenn ich jetzt auf der Seite der Dateninhaber wäre, würde ich auch nicht proaktiv loslaufen, um diese Dinge zu regeln. Vielleicht würde ich irgendwann mal loslegen, wenn ich mir Gedanken mache, ich möchte die Daten selbst weiter nutzen. Da gibt es ja auch ein paar Anforderungen aus dem Data Act. Deswegen glaube ich, ist es gerade im Moment so ein bisschen, wir warten mal ab.
Wie muss man sich das denn vorstellen? Das, was Sie gerade beschrieben haben, klang so, als ob das die internen Diskussionen sind. Wo kommt so eine Initiative her? Ist das eine Einzelperson aus dem operativen Bereich oder stoßen Sie das an? Ist das zufällig? Ist das organisiert? Und damit auch die verbundene Frage, tauschen Sie sich als Unternehmen auch mit anderen Unternehmen aus sozusagen der Konkurrenz aus oder den Lieferanten? Zuletzt haben Sie ja schon was angedeutet.
Wie gehen die Diskussionen intern los? Da muss ich ein bisschen ausholen. All das, was wir gerade auf regulatorischer Ebene sehen, der Data Act ist ja nur ein Baustein in der Digitalregulatorik, KI-Verordnung, Data Governance Act und, will ja in die Unternehmen getragen werden. Das machen wir bei uns nicht rein zufällig, weil es uns gerade so irgendwie mal vor die Flinte kommt, sondern das verfolgen wir mit strukturierten Managementsystemen, die diese Themen in die Organisation reintragen. Und das sind bewährte Instrumente. Mit Datenschützern findet man da sehr schnell Punkte, wenn man über diese Managementsysteme redet. Und diese Managementsysteme haben auch immer den Punkt Sensibilisierung im Bauch, Schulung, also all das, was wir darunter verstehen. Und diese Mechanismen haben wir dann wiederum genutzt, um über die etablierten Prozesse auch diese positiven Aspekte der Regulierung mit reinzubringen, die Chancen des Data Acts. Und sehr platt ausgedrückt, vor einer gewissen Zeit sind wir in die Business Units gegangen, in denen wir Relevanz identifiziert haben und haben den Kollegen einfach mal erzählt, was der Gesetzgeber da gerade macht und was da einfach an, wir nennen es immer ein bisschen neues Schwert, uns in die Hand gelegt wird, um aktiv werden zu können. Sprich, das ist tatsächlich eine Erstsensibilisierung, die aus unserer zentralen Legal-Einheit kommt, um so ein bisschen das erste Korn zu säen. Und das führt dann relativ schnell zur Dynamik. Also das führt auch dann dazu, dass wir von den Kollegen mit in ihre Verbände genommen werden, dass wir dort dann nicht vor Juristen darüber sprechen, was der Data Act macht, sondern wirklich zu den Leuten, die das Business vorantreiben. Das sind natürlich andere Unternehmen, die bei denen der Schuh ähnlich drückt wie bei uns, sprich man findet sich da doch schon weiter miteinander zurecht. Und die Diskussion mit den, ich sag jetzt mal, Dateninhabern, mit denen man dann ins Gespräch kommen wird, die finden mit Sicherheit statt. Die werden auch geführt, die werden aber noch nicht so intensiv geführt, wie es, glaube ich, in der zweiten Jahreshälfte auf uns zukommen wird.
Und die Verbände haben das Thema aufgegriffen, das ist ein gutes Signal.
Verbände greifen das Thema auf tatsächlich, allerdings auch getriggert durch Unternehmen. Also das lebt sehr davon, dass man als Mitgliedsunternehmen da aktiv ist, dass man das Thema reinbringt. Und wir müssen uns schon alle vor Augen führen, das ist erstens ein sehr junges Thema und es ist durchaus auch ein Spezialthema. Heißt, es braucht schon immer wieder ein, zwei Anläufe, dass man die Leute abgeholt hat. Wenn das dann aber erkannt ist, findet das statt. Ist jetzt noch kein Thema, mit dem einem die Bude eingerannt wird, kann man glaube ich auch ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, die ersten Erfolgserlebnisse werden da auch nochmal einen Drive bringen.
Also Sie sehen uns schmunzeln, weil ein bisschen ist es ja unsere Beobachtung, ne, dass wir also vom Thema Bude eingerannt bekommen. Wir haben ja sehr früh, vor anderthalb Jahren, habe ich glaube ich den ersten Vortrag zum Data Act gehalten, ja auch kein Geheimnis ist, dass wir da beim BDEW ja auch zusammensaßen zu dem Thema, ja, und da auch durchaus Verständnis und ja teils Begeisterung zu spüren war. Ja, wir als Juristen können endlich mal was Positives mitbringen, das ist ja auch nicht immer so. Aber was dann jetzt in der Praxis passiert, da teilen wir schon ein bisschen Ihre Beobachtung an der einen oder anderen Stelle. Es gibt schon Dinge, aber es ist schon auch mühsam. Und Sie haben ja einen Punkt angesprochen. Sie haben gesagt, Sie sind in die Business Units gegangen und haben dort berichtet. Da muss ja auch jemand da sein, der dafür Zeit hat, ne? Und der das dann eben nicht erdrückt wird von 10 Compliance-Themen, die auch noch da sind, sondern dann den Leuten mal was Gutes tun möchte. Aber so haben Sie es dann auch begriffen und sind empfangen worden sozusagen.
Absolut. Und da muss man schon sagen, da gibt einem der Data Act auch wirklich eher ein positives Image mit. Also in dem Moment, in dem man ankündigt, man wird da gerne mal wieder vorbeikommen und was zu erzählen, dann hat man natürlich seine klassischen Reaktionen, ach, jetzt kommen wieder die Legal-Kollegen, da geht es um Compliance, die erklären uns jetzt wieder, was wir nicht dürfen. Und dann gibt es einfach dieses Momentum, in dem man sagt, aber übrigens, Kollegen, diesmal geht es nicht darum, was nicht so geht oder auf was ihr achten müsst, sondern wir haben da was mitgebracht, was uns einfach neue Möglichkeiten eröffnet. Und dann beißen die Kolleginnen und Kollegen schon an, das merkt man. Das ist auch ein bisschen ein Marketing-Thema, auch intern, muss man sagen, aber unglaublich dankbar auf der anderen Seite. Also immer dann, wenn man dann auch in den ersten Darstellungen deutlich macht, dass man einen Schmerz aus der Vergangenheit und der Datenzugang, gerade bei Großen, dass der nicht da ist, ist ein Schmerz, der einfach schon oftmals erlebt wurde. Wenn man das gut aufgreift, hat man da relativ schnell die Leute bei sich, die dann auch die Chancen fürs Geschäft sehen. Und ab dem Zeitpunkt reden wir nicht mehr über eine regulatorische Anforderung. Ab dem Zeitpunkt reden wir eigentlich über Businessprozesse. Und das muss tatsächlich auch das Ziel sein. Als abstrakte rechtliche Regelung bringt es tatsächlich nicht viel. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, sehr juristisch auf das Thema zu gucken. Damit kann man das schnell platt machen, sondern es ist tatsächlich einfach eine Business Opportunity, die da aufgeht. Und das erzeugt Interesse auf jeden Fall.
Ja. Also das Thema kenne ich nur allzu gut. Das ist genau das, was wir im Grunde auch mit unserem Begleitansatz versuchen, möglichst schnell die Use Cases rein, Business Cases entwickeln. Das wäre vielleicht eine interessante Frage nochmal an Sie, wenn Sie da was teilen können. Sie sagten Schmerzen, aber auch Opportunities. Können Sie was zu den Schmerzen oder den Opportunities sagen? In welche Richtung erwarten Sie da Vorteile?
Ich glaube, es ist tatsächlich schon ein Vorteil, dass man in der Konstellation, wie wir sie kennen, dass es auf der einen Seite jemanden gibt mit einer gewissen Marktmacht, der auch der Herr über die Daten ist, dass wir dem ein wenig mehr entgegensetzen können als bisher. Wir brauchen heute jetzt nicht mehr darüber streiten, ob es diesen Datenzugang gibt, diesen Anspruch gibt. Das ist etwas, was nun mal jetzt formal rechtlich da ist. Sprich, unser Level Playing Field verändert sich an der Stelle. Und das ist, glaube ich, tatsächlich der Game Changer. Ich glaube, es geht gar nicht so darum, schon im Kopf irgendwelche streitigen Situationen durchzudenken, wie man diesen Anspruch durchsetzt, sondern es geht alleine im ersten Schritt darum, sehr klar zu machen, liebe Leute, hier hat sich was verändert, hier hat sich was in der Grundlage verändert, dessen, wie wir jetzt miteinander darüber sprechen werden, weil wir auf einmal dieses neue Level Playing Field haben. Und Sie können sich das eigentlich immer so vorstellen, die Frage, wie wir an die Daten kommen, um sie dann für eigene Zwecke verwenden zu können, weil wir unsere Services selbst weiterentwickeln können, weil wir vielleicht auch Zusatzservices, die wir bisher extern bezogen haben, selbst entwickeln können oder selbst betreiben können. Das ist ja etwas, was tatsächlich Geld gekostet hat in der Vergangenheit. Sprich, das Wissen darüber, dass man das mit den Daten selbst machen kann, das ist schon lange da. Die Frage war immer, wie kommen wir an die Daten, um es selbst machen zu können? Und das ist tatsächlich dieses Aufbrechen dieses verfestigten Bildes, dieses Gerüsts. Und da kommen, glaube ich, ganz gut die Themen zusammen, die wir dann da sehen.
Interessant. Sie hatten vorhin schon angedeutet, damit verbunden ist ja auch nun zukünftig die Regelung, dass der Hersteller, also bei Ihren Windturbinen, die Windturbinenhersteller, die gleichen Daten, die Sie heute schon nutzen, zukünftig nur noch nutzen dürfen, wenn Sie dem auch zustimmen, so ganz grob gesagt. Wie gehen Sie denn damit um? Noch gilt das ja nicht, aber 12. September ist sozusagen um die Ecke.
Also ist was uns natürlich umtreibt, bei dem ich aber sagen muss, und das ist einfach auch Blick in die Branche tatsächlich, da kann man sich ein wenig abwartend mit verhalten. Das ist eine Anforderung, die trifft am Ende erstmal den Dateninhaber an der Stelle, so zumindest mein Verständnis, Herr Schirmbacher, wenn man das juristisch fester machen will, gerne, heißt, da brauchst auf jeden Fall einen proaktiven Schritt des Dateninhabers, Datenlizenzverträge sind da das Stichwort, der ausgelöst werden muss. Und das finde ich, schließt auch ganz gut den Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Das ist im Moment noch so eine abwartende Haltung auf beiden Seiten. Selbstverständlich geht mit Sicherheit kein kein Nutzer jetzt schon mit Pauken und Trompeten auf seinen Geschäftspartner zu, weil wir reden hier auch immer noch über Geschäftspartner. Das sind nicht alles irgendwie großstreitige Situationen und die Dinger brennen schon wie verrückt, sondern das sind Geschäftsbeziehungen, langjährige Geschäftsbeziehungen, die gewachsen sind. Und da ist absolut angezeigt und auch verständlich, dass man aus Nutzersicht nicht mit Pauken und Trompeten loszieht. Die Dateninhaber aber irgendwann gezwungen sein werden, aktiv zu werden. Zumindest dann, wenn sie die Daten weiter selbst nutzen wollen. Und da glaube ich, und das ist auch ein Thema, was wir im Verband diskutiert haben, da werden wir zusehen müssen, dass wir die Kommunikation, die in Richtung der Dateninhaber läuft, gut auf dem Schirm haben. Das ist auch für uns ein Punkt, der uns wichtig ist. Wenn wir intern mit unseren Units sprechen, ist das etwas, wohin wir dann auch sensibilisieren. Sprich, da wird es Kommunikation geben. Also wenn ich jetzt der Vertreter auf der Seite des Dateninhabers wäre, würde ich mir jetzt sehr klug Gedanken darüber machen, wie ich das kommuniziere, wie ich das einspiele, sodass es vielleicht nicht so prominent und transparent passiert, aber natürlich immer im Rahmen des rechtlich Zulässigen. Und ich glaube, das wird ein bisschen die Situation sein, mit der wir uns beschäftigen werden.
Sehr schön. Es stellen sich ja verschiedene Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Also die Dateninhaber-Möglichkeit, so nach dem Motto, hier unsere neuen Terms, bitte nicht widersprechen innerhalb von 4 Wochen. Ja, das ist die eine, die da vielleicht nahezulegen scheint. Aber wenn in einem solch prominenten Umfeld mit sehr prominenten Kunden, mag das nicht die richtige Strategie sein, wenn man weiß, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass man das jetzt nicht einfach durchwinkt. Aber aus Ihrer Sicht, haben Sie eine Empfehlung oder eine Idee, wer da eigentlich mit wem spricht? Also würde man das auf Legal-Ebene anordnen oder Leute, die mit den Daten zu tun haben, wo man weiß, dass die an denselben Daten arbeiten? Haben Sie da Ideen dazu? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was ich da am schlausten finde. Hängt wahrscheinlich auch sehr vom Einzelfall ab, aber was meinen Sie da?
Also ich denke auch, es hängt vom Einzelfall ab. Aber man muss sich schon immer wieder vor Augen führen, das sind oftmals langjährig gewachsene Geschäftsbeziehungen. Sprich, man sollte immer ein bisschen gucken, was war denn in der Vergangenheit eigentlich üblich? Wie ist man damit umgegangen? Und da denke ich, es war eher unüblich, dass man direkt die Juristen untereinander losgeschickt hat, um sich darüber zu unterhalten. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt vielleicht auch als Jurist mal auf einer Veranstaltung ist, auf der man dann ein Counterpart trifft, man ist ja auch im kollegialen Austausch zu den Themen, dass man das einfach mal aufnimmt und dazu ins Gespräch kommt. Deswegen glaube ich, da gibt's nicht den Königsweg. Da geht es mit Sicherheit darum, aufmerksam zu sein, aber auch gut das aktuelle Klima im Blick zu haben, was vorherrscht, um dann einfach gemeinsam auf einer guten Basis miteinander zu sprechen. Ich denke, wovon wir alle nichts haben werden und wovon auch der Data Act nichts haben wird, wenn wir zum Start sehr pushy und fordernd in das Thema reingehen. All das, was ja auch dann noch gemacht werden muss, damit Daten von A nach B fließen können, das muss es ja erstmal geben. Also ich habe großes Verständnis auch dafür, dass sich jetzt nicht alle Unternehmen so intensiv vorbereitet haben, damit sie im September schon den Startknopf drücken können. Glaube ich nicht dran. Dafür sind die Anforderungen auch zu komplex und kommen ja gemeinsam mit einem Bündel weiterer Anforderungen gerade um die Ecke. Deswegen wird es so ein Ich würde mich auf ein geselliges Miteinander freuen, mit dem man dann da zurechtkommt.
Miteinander ist, glaube ich, ein super Stichwort. Wie sagen wir so salopp, die Daten. Und das klingt dann so immer nach einem großen, gut definierten Datensatz. Das ist ja gar nicht so in der Praxis. Ne? Es gibt viele, viele verschiedene Datensätze. Das sehen wir, wenn wir an Use Cases arbeiten. Also ich glaube auch, das ist extrem wichtig, dass sich da die Leute, die operativ auch sich auskennen, welche Daten sind denn wofür wichtig, sich an den Tisch setzen und mal sich austauschen. Ne? Wer hat eigentlich Interesse an welchen Daten? Denn mal so in den Raum hineingeschmissen, dass jetzt jemand Ihnen alle Daten über den Zaun schmeißt, bringt wahrscheinlich auch nicht so viel, könnte ich mir vorstellen.
Absolut. Also da sprechen Sie ja den absolut richtigen Punkt auch an, bei dem ich mir auch oft als Jurist dann denke, Leute, hier kann ich euch gar nicht weiterhelfen. Also das ist mal der erste Punkt. Da fehlt mir dann tatsächlich der tiefe Sachverstand, um das beurteilen zu können. Sprich, müssen sich die Datenmenschen miteinander unterhalten, die Ingenieure, die Data Scientisten und, um gemeinsam auch erstmal zu identifizieren, was gibt's denn alles für Daten. Wir sprechen ja beim Data Act insbesondere über die Rohdaten, die anfallen. Man wird mit Sicherheit darüber streiten können, was ist denn eigentlich im Sinne des Gesetzgebers da gemeint? Sprich, kann ich sogar eine Teilaggregierung schon darunter fallen? Wie sieht es mit Metadaten aus, die zumindest eine leichtere Zuordnung ermöglichen oder Zusatzinformationen mitliefern und. Aber ich glaube auch da, bevor man dann anfängt, das Ganze juristisch auseinander zu dröseln, die Kolleginnen und Kollegen, die mit den Daten arbeiten, wissen das oftmals viel, viel besser und haben manchmal auch gar nicht so einen Schmerz, dann da zueinander zu finden und auch gemeinsam zu identifizieren, auch in den Situationen Dateninhaber, Nutzer, ne? Es sind ja zwei Parteien, die aufeinandertreffen, aber die sind da oftmals auch ein bisschen sachlicher unterwegs als wir Juristen, wobei wir natürlich immer objektiv auf die Themen gucken und uns da gar nicht leiten lassen.
Ja, in dem Zusammenhang weisen Sie auch mal gerne nochmal darauf hin, dass Daten sind halt non-rival Assets. Das ist so dieser komische Begriff, aber dahinter verbirgt sich ja nichts anderes, als dass wir Daten ohne große Probleme parallel nutzen können, mehrfach nutzen können. Nicht ganz anders, als es bei irgendwelchen physischen Objekten der Fall ist. Insoweit, das ist ja auch der Inbegriff eigentlich des Mottos des Data Acts, lasst uns diesen Datenschatz nutzen, und zwar nicht nur einfach, ne? Nicht einer muss es abgeben, der andere bekommt, sondern einfach mehrfach so oft wie möglich eigentlich diesen Datenschutz nutzen, auch zu verschiedenen Zwecken.
Also das ist ein fairer Punkt. Ich glaube, da werden allerdings dann reale Aspekte irgendwann auf die Regulierung mal prallen, bei dem wir noch gar nicht so genau wissen, wie gehen wir eigentlich damit um. Ja, ich kann Daten mehrfach nutzen, die verbrauchen sich nicht. Allerdings, wenn ich die Daten dann zu Zwecken nutze, um mir vielleicht selbst Vorteile zu verschaffen, sei es Produktnachbildung und, was der Data Act ausschließt und eigentlich verbietet, dann ist es nicht so nett. Das ist eine Anforderung, die der Data Act mit sich bringt. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses wurde sehr wild darüber gestritten, wie man das eigentlich ausgestaltet, Geschäftsgeheimnisschutz und. Wir werden uns auch intensiv damit beschäftigen müssen, wie halten wir dann diese Anforderungen auch ein, wenn Daten mal geflossen sind, weil man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, wenn die Daten dann mal da sind, das weckt ja die Kreativität bei demjenigen, der sie dann nutzt. Ist auch Sinn des Data Acts, Innovation zu fördern, aber das wieder in eine gesunde Waage zu bringen an der Stelle und gesteuert stattfinden zu lassen, das sind, glaube ich, ganz spannende Folgefragen, die da auf uns zukommen, wie man dann damit umgehen wird.
Ja, also die Nutzung durch mehrere jetzt in dem einfachsten Beispiel, ja, Hersteller und Betreiber, mag ja dann eben auch zeigen, dass das dort die gleichen Daten zu verschiedenen Zwecken genutzt werden. Ne? Sie haben vielleicht den Vorteil, dass Sie verschiedene Windturbinen im Einsatz haben und da auch Vergleiche machen können, die Sie vorher nicht gemacht haben, weil Sie die Daten nicht hatten. Das mag dann für den einen oder anderen Hersteller nicht so toll sein. Aber der mag vielleicht dann auch über Sie oder anders wiederum an Daten herankommen, die ihm bessere Geschäftsmodelle, besseres Maintenance, whatever bieten, was es vielleicht bisher so nicht gab. Also ganz erfrischend diese Ansicht und wir hören auch wieder, Hubertus, nur so ein bisschen das Pragmatische. Da haben wir ja schon die Hoffnung, dass sich das durchsetzt. Auch dein Ansatz mit dem Gesetz uns zusammen und reden darüber, ist eben viel erfolgversprechender jetzt oder scheint erstmal erfolgversprechender zu sein, als wir schreiben am 13.09. Nasty Letters in der Gegend herum und wundern uns, dass dann irgendwie komische Antworten zurückkommen. Wie jetzt mal zu der anderen Ebene. Sie hatten ja am Anfang angedeutet, Sie sind auch Dateninhaber möglicherweise. Wie können wir darüber nochmal sprechen? An welcher Stelle, vielleicht für die Zuhörer nochmal, sehen Sie sich als Dateninhaber, die NBW?
Ich würde es jetzt vielleicht sogar einfach auf die Energiewirtschaft oder auf Use Cases in der Energiewirtschaft beziehen. Stand heute, nehmen wir mal das klassische Einfamilienhaus, wenn man ein solches bewohnt, macht man sich mit Sicherheit irgendwann Gedanken darüber, wie kann man vielleicht seinen eigenen Energieverbrauch optimieren, wie will man damit umgehen, welche Möglichkeiten, Lösungen gibt es da. Mittlerweile absolut state of the art, da packt man sich eine Solaranlage aufs Dach. Man will aber ja den Strom, der dann da rüber erzeugt wird, vielleicht nicht direkt verwenden, beziehungsweise wird ein bisschen viel. Deswegen ist es ja eigentlich ganz nett, wenn man sich dann noch einen Speicher in den Keller stellen kann, der dann die Energie speichert und ich sie dann verwenden kann, wenn ich sie wirklich brauche. Und ich glaube, man muss nicht viel die Rollen des Data Acts dann subsumieren. Wenn man so einen Speicher spätestens mal vor sich sieht und seine Funktionsweise betrachtet, wird man relativ schnell feststellen, oh Wunder, es ist ein vernetztes Produkt. Gibt's tatsächlich auch schon Kommentarliteratur zu, die das sagt. Deswegen kann man das auch direkt so aussprechen. Und das sind natürlich alles Geschäftsmodelle, die es bei uns im Konzern auch gibt. Insbesondere in B2C-Verhältnissen sind die dann, sprich, es sind klassische B2C-Situationen, bei denen wir dann natürlich auch an die schönen Schnittstellen kommen, nach dem Motto, wie grenzen wir es dann eigentlich im Hinblick personenbezogene Daten ab? Weil Stromverbrauch zu Hause hat immer was damit zu tun, wie agiere ich zu Hause, wie bewege ich mich, was mache ich, wann schalte ich das Licht ein, habe ich vielleicht irgendeinen großen Energieverbraucher bei mir im Haus, der mich besonders identifizieren lässt, und. Und das sind dann die Konstellationen, die an der Stelle hochkommen. Sprich, wir haben dann natürlich die Situation, dass wir uns als Anbieter eines vernetzten Produkts Gedanken machen müssen, wie wir diese Anforderungen umsetzen. Hauptstichwort ist mit Sicherheit Datenzugang by Design. Produkte waren in der Vergangenheit nicht so konzipiert, dass sie das wirklich bewerkstelligen konnten. Das gibt's schon, insbesondere wenn so ein vernetztes Produkt schon in der Vergangenheit auch mit einem Zusatzdienst, mit einer App oder dergleichen zur Steuerung verbunden war. Aber das sind natürlich erstmal, ich würde sagen, eine Inventur, die stattzufinden hat, um mal zu prüfen, das, was wir heute haben, auch in der Visualisierung für den Nutzer an Daten, ist es das schon, was es eigentlich braucht? Werden die Daten schon geliefert? Die Rohdaten, um die es ja hier vor allem geht, oder ist es eben nicht der Fall? Das ist, sind die Hausaufgaben, die es dann zu machen gilt.
Jo, also ich halte fest, auch auf der Dateninhaberseite ist doch ein bisschen Weg zu tun, wie man und gerade das Thema Inventarisierung von Daten ist etwas, was mich umtreibt, wo ich auch nur ein ganz grobes Gefühl habe, wie man das eigentlich macht. Irgendwann müssen wir hier mal einen Data Scientist einladen, der uns mal erzählt, wie man dann da wirklich herangeht, da die Spreu vom Weizen, die personenbezogenen von den nicht personenbezogenen Daten zu trennen. Wir haben es jetzt einfach schon implizit vorausgesetzt. Ja, der Data Act gilt B2B und B2C, der jedenfalls dem Grunde nach und die Anforderungen, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, gelten auch im Umfeld personenbezogener Daten. Da gibt es ein paar Erleichterungen, zum Beispiel, dass man da vielleicht nicht unbedingt einen Datenlizenzvertrag braucht, aber man muss natürlich dann wiederum nach der Datenschutzgrundverordnung berechtigt sein, die Daten überhaupt zu haben. Aber dieses Problem haben Sie ja jetzt schon. Wenn Sie etwas mit den personenbezogenen Daten machen, mussten Sie ja jetzt schon eine Rechtsgrundlage haben. Insofern ist das vielleicht gar nicht so weit, oder? Dann da den Unterschied zu machen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Also zum einen haben Sie gerade schon einen guten Punkt angesprochen, Herr Schirmbacher. Die Realität sieht aus, dass da Juristen mit Produktmanagern und Data Scientists zusammensitzen und gemeinsam herausarbeiten, was haben wir denn da so alles? Und dann hat man irgendwann so ein schönes Inventar vor sich, was immer wieder auch Neues zum Vorschein bringt und man dann natürlich auch aus der juristischen Perspektive anfängt zu bewerten. Sind das personenbezogene Daten? Sind das personenbeziehbare Daten? Sind es nicht vielleicht sogar anonymisierte Daten? Und da muss man ja schon sagen, so richtig hilft einem das Gesetz da ja nicht weiter. Also in dem Moment, in dem der Data Act sagt, er gilt erstmal für alles, aber personenbezogene Daten grenzen sich dann von nicht personenbezogenen Daten einfach nur ab, weil sie nicht personenbezogen sind, dann ist man, glaube ich, schon so verwirrt und muss dann auch wieder überlegen, wie findet man denn eine pragmatische Lösung an der Stelle. Und Hauptansatzpunkt ist tatsächlich auch das, was Sie eben ausgeführt haben. gerade in den Situationen, in denen wir viele personenbezogene Daten haben, weil wir große Nähe zum Nutzungsverhalten haben, der sich im Haus befindlichen Person, ist es kein neues Thema. Sprich, Datenschutz, rechtlich zulässige Datenverarbeitung, die verändern sich ja jetzt nicht. Und diese Daten können wir auch weiterhin nutzen, da brauchen wir jetzt keinen Datenlizenzvertrag zu. Also so mal unsere Auffassung an der Stelle. Und darüber nähert man sich dann einfach mal ein bisschen und arbeitet das heraus. Also das sind wirklich iterative Prozesse, in denen man gemeinsam, und das ist so für mich immer der hauptausschlaggebende Punkt, gemeinsam erarbeitet, was ist es denn jetzt? Sprich Ansätze nach dem Motto, und wir stellen jetzt hier mal Anforderungen rein, oder wissen auch schon im Rahmen einer 5-Punkte-Checkliste, wie das auszusehen hat, was ihr uns für Informationen liefert. Das ist nicht die Realität. Sprich, das sind alles noch Prozesse, die gerade entstehen. Ich glaube allerdings, wenn man die jetzt einmal durchlebt hat und das erste Mal diese Prozesse zu durchleben, ist durchaus anstrengend und kostet auch ein bisschen Schweiß und Blut. Die Learnings daraus wird man aber immer wieder verwerten können und dann auch in eine Standardisierung gehen. Und das ist so mein Punkt, den ich ein bisschen mitgeben will. Wir sind heute noch nicht da, bei dem wir an der Stelle, an der wir sagen können, diese ganzen Prozesse, über die wir gerade gesprochen haben, können wir schon standardisiert irgendwie durchlaufen. Das erarbeiten wir uns gerade, wie wir damit umgehen. Und da, glaube ich, ist durchaus auch noch genug Wertschöpfungspotenzial auch für externe Beratung drin.
Also das sehen wir an vielen Stellen auch. Was würden Sie denn sagen, also Sie sagen, Sie arbeiten mit Kollegen zusammen aus vielen Bereichen. Was ist so aus Ihrer Sicht das Dreamteam, was da zusammenkommen sollte? Welche Fähigkeiten, welche Expertise sollte da am Tisch sitzen, um da möglichst schnell und effizient und erfolgreich bei diesem Exercise voranzukommen?
Absolut wichtig, jemand, der das Produkt versteht. Das ist noch gar nicht derjenige, der weiß, wie Daten von A nach B fließen, aber es muss jemanden geben, und es sind in der Regel Produktmanager, die wirklich verstehen, wie funktioniert das Produkt, wie passt sich das in die Infrastruktur ein und, und. Dann braucht man jemanden, der schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt hat, wie man denn mit den Daten umgeht. Das sind klassischerweise Data Scientisten, die unterwegs sind, also die Leute, die anfangen, Daten zu modellieren, Erkenntnisse daraus zu ziehen, zu bewerten, zu strukturieren, zu aggregieren und, und. Und dann braucht man Leute, die einen juristischen Background haben, wobei man da sagen muss, das sind gar nicht zwingend Leute, die irgendwie schon ganz, ganz lange tief im Juristischen drin sind, sondern es braucht einfach Leute, die sich schon intensiv mit diesen Mechanismen aus dem Data Act beschäftigt haben und ein gutes Faible aber auch dafür haben, was sind eigentlich Daten? Wie, also was macht man damit? Wie funktioniert das? Also ein bisschen dieser ganze Faible zur Digitalisierung, den es da mit sich bringt. Und wenn man diese drei Kompetenzfelder abgedeckt hat, dann wird man immer Schnittmengen miteinander finden und vorangehen. Absolut wichtig ist, einer oder eine von diesen drei Leuten sollte auch Skills im Strukturieren und Projekte managen haben. Ansonsten unterhält man sich stundenlang wunderbar über tolle Sachen, die es da gibt, aber alles muss auch irgendwann mal zu einem Ziel führen. Sprich, da muss schon immer ein gutes Tracking, eine Taktung drin sein, dass man weiß, was sind denn eigentlich unsere Meilensteine, die wir erreichen wollen.
Ja, vielen Dank. Das ist also, jetzt will ich keine Eigenwerbung machen, aber das ist genau das, was wir auch sehen. Diese Mischung, das macht den Unterschied. Also super zu hören, dass Sie da schon unterwegs sind. Wird man denken, da sind Sie auch einigen Ihrer Kollegen, Konkurrenz durchaus einen Schritt voraus, nach dem, was wir so bisher wahrnehmen. Sehr, sehr spannend. Sie sagten vorhin, dass Sie auch im Ausland tätig sind. Da vielleicht kurze Zwischenfrage, Seitenfrage. Sehen Sie da Unterschiede, wenn überhaupt, zwischen Deutschland und dem europäischen Umland? Das ist ja ein europäisches Gesetz, der Data Act, genauso wie die DSGVO auch.
Große Unterschiede sehe ich da tatsächlich nicht. Also was ich wahrnehme, der Data Act ist auch dort noch ein bisschen unterm Radar. Das ist einfach die Realität an der Stelle. Und ansonsten ist es in der Grundkonstellation ähnlich, muss man sagen. Also auch da sprudeln die Themen jetzt noch nicht hoch. Auch da nehme ich abwartende Haltung wahr. Und wenn man sich ein bisschen in der Branche umhört oder auch mit Kollegen aus anderen Unternehmen spricht, insbesondere die Unternehmen mit Sitz in Deutschland, die dann zwar auch international tätig sind, aber ihren Sitz in Deutschland haben, verfolgen durchaus alle den Mechanismus, dass sie erstmal anfangen, es intern irgendwie zentral aufzubauen und es dann auszurollen, peu à peu. Und dann kommt es auf die Unternehmensstrukturen an. Also bin ich zentral organisiert oder dann doch nochmal dezentraler und lass die Leute dann da machen. Wir versuchen immer Mittelwege zu finden bei uns, wobei man schon sagen muss, als Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg schlägt unser Herz da auch, sodass unser Kerngeschäft auch da stattfindet und mit Sicherheit im Fokus ist.
Gibt es denn irgendwas von der Politik oder den Verbänden, was Sie sich wünschen würden, damit der Data Act oder vielmehr das, was mit dem Data Act bezweckt wird, nämlich die Datenökonomie ordentlich zu beflügeln, was Sie sich von Politik oder Verbänden wünschen würden?
Also ich muss ja jetzt ins Boxhorn jagen, wie alle anderen auch, oder beziehungsweise das Gleiche rausrufen. Entbürokratisierung wäre natürlich was Schönes. Man muss sich vor Augen führen, diese Grundidee, die der Data Act in sich trägt, das ist wirklich nichts Verkehrtes, sondern was sehr, sehr Gutes. Er hat im Kern sich zur Aufgabe gemacht, Daten wesentlich zugänglicher zu machen. Das ist jetzt kein Open Access Ansatz, aber ein bisschen mal die Frage auch zu adressieren, wem gehören diese Daten, beziehungsweise wer soll eigentlich die wirtschaftlichen Chancen, Nutzungsmöglichkeiten aus den Daten haben, die generiert werden durch Produkte, die ich verwende. So. Und das halte ich für absolut richtig und wichtig, dass man das angeht. Wir könnten jetzt dazu übergehen und Herr Schimperer, Sie sind ja wie ich DSGVO-leid geplagt, auch aus der Vergangenheit, und das total juristisch abgedreht alles machen, dann kommen noch ein paar Aufsichtsbehörden rein, die ganz wilde Meinungen haben, und irgendwann duellieren wir uns dann in irgendwelchen Verfahren an der Stelle. Ich glaube, wenn das passiert, dann haben wir wieder einen riesen Bärendienst erwiesen für so einen Regulierungsbaustein, dann wird das Ding nie fliegen. Sprich, ich würde mir wünschen, dass auch die Player, die Einfluss darauf haben, sehr vernünftig mit der Regulierung umgehen, dass man auf politischer Ebene frühzeitig evaluiert, funktioniert's oder funktioniert's nicht, um dieses Ziel, was dahinter steht, einfach auch wirklich erreichen zu können. Und das, glaube ich, fordert zumindest von den politischen Entscheidungsträgern auch ab, dass sie sich in einer anderen Art und Weise mal mit der Evaluierung von Gesetzen beschäftigen, und nicht nur sagen, ach komm, dann streichen wir da irgend so eine Dokumentationspflicht, sondern wirklich gucken, wie wirksam ist es? Erreichen wir denn die Ziele, die wir erreichen wollten oder nicht? Und die Verbände werden sich da mit Sicherheit einbringen und es immer wieder adressieren. Wäre schön, wenn man dann auch mal auf die Verbände hört, die ja die Unternehmen vertreten und die Interessen dann da zu politischen Entscheidungsträgern tragen.
Prima, ja, sehr, sehr gute Punkte. Jetzt ist ja der Data Act noch nicht mal sozusagen in Amt und Würden in Wirkung. Wir sollten wahrscheinlich erst mal gucken, was da jetzt passiert, bevor wir anfangen zu evaluieren. Aber selbstverständlich, und eine Behörde haben wir auch noch nicht, ne? Da warten wir auch noch auf das Gesetz, wer denn da jetzt eigentlich am Ende wirklich das Sagen haben wird. Aber zu verlangen oder zu fordern, dass da jetzt nicht als allererstes mit der Keule gekommen wird, sondern mal die, Nudging heißt es in anderem, leitgeprüft Zusammenhang, ne, die Leute zu versuchen, in die richtige Richtung zu schieben, und dass man eben nicht wie wir, ich nehme mich da gar nicht aus, wir haben jahrelang, wenn wir für Verkäufer oder Vermieter vernetzter Produkte tätig waren, in die Verträge irgendwie unter 10.2 reingeschrieben, jetzt ein bisschen sehr platt, aber alle Daten gehören uns, oder mit den Daten, die da anfangen, können wir machen, was wir wollen. Und hatten also vielleicht so ein bisschen AGB-rechtlich mal überlegt, aber sonst ja keine riesigen Bedenken. Ja, diese Bedenken werden jetzt jedenfalls mal Berater dann schon haben müssen, wenn sie auf Dateninhaberseite tätig sind. Und was vielleicht auch helfen kann bei der Frage, ein vernünftiger Ausgleich und das vernünftig anzuwenden, sind Leute wie Sie, die auf beiden Seiten stehen, wenn auch in unterschiedlichen Business Cases. Aber Sie sehen ja die Probleme, die man hat als Dateninhaber mit der Compliance, und andererseits die Chancen, die es gibt, auf der anderen Seite dieselben Daten, anderer Business Case, klar, aber dieselben Daten zu nutzen. Das hat, glaube ich, auch Potenzial, gut zu werden, weil es nicht nur Ihnen so geht. Ja, auch in Verbänden das teilweise so passiert oder gesehen wird.
Absolut. Und das sehen Sie es mir nach, wenn ich da immer ein bisschen schnell bin. Der ist ja noch nicht da, der Data Act, der kommt erst noch. Aber wenn man sich ein bisschen intensiver schon mit ihm beschäftigt hat und dann diese Chancen erkannt hat, dann will man loslegen. Deswegen sprudelt es da immer ein bisschen aus mir raus, wenn es zu den Punkten kommt.
Naja, also streng genommen ist er ja schon, also die Wirksamkeit beginnt am 12., aber scharf geschaltet ist er eigentlich schon, ne? Oder andersrum, das Gesetz gilt schon und scharf geschaltet wird es am 12.9. erst. Also die Vorbereitungszeit ist ja bewusst auch länger gefasst worden, damit genau solche Gespräche, solche Austausche, aber auch Vorbereitungen stattfinden können. Idealerweise, glaube ich, sowohl auf der operativen Seite als auch auf der juristischen. Wäre schön, wenn wir da, wenn alle das Tempo aufnehmen, was Sie hier vorgeschlagen haben und vorgeben.
Und es ist auch nicht zu unterschätzen. Also die Anforderungsseite, die bringt einiges mit sich. Wir haben ja jetzt noch nicht drüber gesprochen, es gibt ja auch Informationspflichten. Und auch da wird man sich Gedanken machen müssen, wie setzen wir die um? Wie wollen wir die umsetzen? Machen wir es uns leicht und sagen, komm, das machen wir wie im Datenschutz. Und dann gibt es halt noch einen zweiten Zettel.
Von Juristen für Juristen, Herr Herrmann. Ja, keiner liest es.
Ja, auch das sind Wertschöpfungsketten, die da sind. Aber in der Tat, also das muss man sich klug angucken, weil auch die, ich sag mal, eine zu plumpe Umsetzung würde auch zeigen, auch wir haben nicht vielleicht aus Fehlern oder Handlung der Vergangenheit gelernt und das schadet der Akzeptanz des Themas. Sprich, wenn auch wir in der Beratung, und es ist egal, ob intern oder extern, da jetzt solche Lösungen draus bauen und damit umsetzen, entfernen wir uns mit Sicherheit, was die Akzeptanz angeht, von dem Ziel, das dahinter steht. Und gerade dieses Thema Innovationsförderung und wirklich mal auch zu einer datengetriebenen, der Ziel ist ja datengetriebener Binnenmarkt, der da drin steckt. Um da überhaupt mal in kleinen Schritten hinzukommen, muss man wirklich sensibel mit den Themen umgehen, insbesondere mit denen, die dann Außenwirkung haben. Und das sind die Informationspflichten, die da als erstes um die Ecke kommen. Und da brauchen wir gute Lösungen und schon da brauchen wir smarte Lösungen. Sprich, eigentlich muss man da schon sehr klug darüber nachdenken, wie packen wir das in Visualisierung rein, wie sieht die User Experience aus, damit da wirklich auch was hängen bleibt bei den Nutzern, damit es nicht einfach heißt, ach komm mal, das ist das nächste Häkchen, was ich setze und wegklicke und weiter geht's.
Sehr schön. Ich glaube, ich lasse es genau so stehen als Schlusswort, Herr Herrmann. Besser kann man, glaube ich, nicht zusammenfassen, worauf es ankommt bei der Umsetzung. Wir haben jetzt viel über Chancen gesprochen, sehr intensiv über Chancen gesprochen. Auch die Themen, die es bei der Umsetzung vielleicht da noch an Schwierigkeiten zu sehen gibt. Aber eben den Fokus und auch Ihr Werf, mit dem Sie da jetzt seit vielen Monaten hinterher sind, zeigt, dass da eben ja Potenzial für mehrere, für viele, viele Branchen und viele Unternehmen ist. Ja, prima. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke, wie das bei NBW gehandhabt wird. Auch diese Doppelrolle, die Sie da haben, ist extrem spannend. Wir werden sicherlich weit über den 12.9. hinaus uns mit Umsetzungsthemen befassen müssen und dürfen an der Stelle. Prima, dass Sie uns da jetzt hier berichtet haben.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr schön. Hubertus, wir machen einen Haken an diese Folge, würde ich sagen. Energiebranche haben wir jetzt hier sehr schöne Beispiele gehabt. Wer weiter da informiert bleiben will, der möge diesen Podcast abonnieren oder unter data-navigator.eu nachschauen. Da haben wir die Folgen auch gesammelt und vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen. Herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss in die Runde. Tschüss und vielen Dank, Herr Herrmann.
Gerne. Ciao. Thank you.
Thank you.